NDR Info. Echo des Tages.
Yes or no, es ist also entschieden. Die Schotten haben klar no gesagt. Mit 55-45% haben sich die Gegner der Abspaltung von Großbritannien durchgesetzt. Unser Schwerpunktthema heute, mein Name ist Jochen Zierhut, willkommen. Am späten Nachmittag hat der Abspaltungsbefürworter Alex Salmond, der schottische Regierungschef, als Konsequenz aus der Niederlage seinen Rücktritt angekündigt. Dazu werden Sie einen Kommentar hören. Außerdem werden wir über den hochumstrittenen Asylkompromiss im Bundesrat berichten, durch den Asylbewerber aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien schneller abgeschoben werden können. Thema auch, Deutschland und Frankreich wollen nun gemeinsam mit einer Luftbrücke die Bekämpfung der Ebola-Seuche in Afrika unterstützen. Nun zu den Reaktionen im immer noch großen Britannien über das No der Schotten, die Tränen der Verlierer, aber auch darüber, wie man jetzt nach vorne schauen will. Denn die Niederlage ist auch ein kleiner Sieg. Die Schotten sollen von der Zentralregierung in London mehr Befugnisse bekommen. Erst aber gab es mal hängende Köpfe bei den Verlierern. Gabi Biesinger.
Enttäuschung, Wut und Trauer heute am frühen Morgen in Schottland bei den Menschen, die seit Monaten auf den Traum von der Unabhängigkeit gehofft hatten. Nach einer durchwachten Nacht trugen sie mit hängenden Köpfen ihre Yes-Fahnen nach Hause.
I haven't seen the opportunity and I don't know when we're going to get the next chance. This is a really bad day for Scotland.
Die Neinsager haben die Chance nicht ergriffen und ich weiß nicht, ob wir noch mal eine bekommen. Dies ist ein schlechter Tag für Schottland. Dass Schottland Teil von Großbritannien bleiben wird, kristallisierte sich bei der Auszählung schon bald heraus. Nur insgesamt 4 Wahlkreise hatten schließlich für die Unabhängigkeit gestimmt. 4 kleine grüne Punkte in einer roten schottischen Landkarte der Neinsager. Ministerpräsident Alex Salmond, Kampagnenführer der Unabhängigkeitsbewegung, gestand die Niederlage ein und forderte seine Landsleute auf, dasselbe zu tun.
I accept that verdict of the people and I call on all of Scotland to follow suit and accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
Erleichterung über das Ergebnis dagegen bei den 3 großen Parteien in Westminster, den Liberaldemokraten, der Labour Party und dem konservativen Premierminister David Cameron.
Like millions of other people, I am delighted. It would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end.
Es hätte mir das Herz gebrochen, wenn die Schotten gegangen wären. Cameron und die anderen Westminster-Parteichefs hatten Schottland in den Tagen vor dem Referendum versprochen, dem Parlament in Edinburgh mehr Eigenständigkeit in Steuer- und Haushaltsfragen zu übertragen, wenn die Abspaltung verhindert wird. England, Wales und Nordirland hatten daraufhin befürchtet, ins Hintertreffen zu geraten. Heute bezog Cameron diese Landesteile ausdrücklich in den Umbau der politischen Landschaft Großbritanniens mit ein.
But now it is time for our United Kingdom.
Es ist Zeit für unser Vereinigtes Königreich zusammenzukommen und weiterzugehen. Ein wichtiger Bestandteil dessen wird ein Abkommen sein, das den Menschen faire Teilhabe bietet in Schottland, England, Nordirland und Wales. Wales und Nordirland haben wie Schottland bereits eigene Parlamente. England wird durch das nationale Parlament in Westminster mitregiert. Die Frage, wie gerade England seine Interessen besser vertreten sehen könnte, ist keineswegs neu in der britischen Politik. Alle Lösungsversuche sind bisher gescheitert. Und schon wenige Stunden nach Camerons Versprechen für mehr Föderalismus trat Labour-Chef Ed Miliband auf die Bremse. Er wollte die Frage im Hinblick auf England vertagt wissen, hieß es in Westminster. Denn für Labour würde mehr Eigenständigkeit in England den Verlust von Einfluss bedeuten. Im Mai 2015 wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Der heraufziehende Wahlkampf dürfte die Zusammenarbeit zwischen den Parteien bei der Föderalismusfrage nicht erleichtern. Der Ministerpräsident von Wales, Carwin Jones, will Premierminister Cameron aber beim Wort nehmen und schnell auf mehr Mitbestimmung drängen.
The people of Wales, through their work in the coal, steel,
die Waliser haben mit ihrer Arbeit im Kohle- und Schieferabbau und der Stahlindustrie den Wohlstand Großbritanniens mitbegründet. Sie verdienen ihren Anteil aus dem Topf. Es gibt viel zu diskutieren und wir müssen jetzt damit anfangen.
Ja, viel diskutiert wurde auch in der EU. Dort ist man vorerst erleichtert, denn nach einem Sieg der schottischen Abspaltungsgegner hätten die Autonomiebewegungen in Europa, etwa die der Katalanen in Spanien, noch mehr Auftrieb bekommen können. Die Sorge ist etwas gedämpft, aber nicht vom Tisch, auch wenn EU-Kommissionspräsident Barroso in Brüssel sich selbstbewusst bestätigt fühlt.
Ich begrüße die Entscheidung der Schotten, die Einheit von Großbritannien beizubehalten. Das Ergebnis ist gut für unser vereintes, offenes und starkes Europa. Genau dafür hat die Kommission gekämpft,
sagte Kommissionschef Barroso in Brüssel. Offiziell mischt sich die Kommission nicht in innere Angelegenheiten der Mitgliedsländer ein. Aber Barroso hatte schon weit vor dem Schottland-Referendum gesagt, dass er die Abspaltung von Landesteilen in Mitgliedstaaten skeptisch sieht, weil sie einen komplizierten Beitrittsprozess nach sich ziehen würde. In den europäischen Verträgen ist ein solcher Fall gar nicht vorgesehen. Erleichterung gab es aber vor allem, weil durch das No der Schotten der Beginn der Zersplitterung der EU vorerst gestoppt wurde.
Schotten wollen bei Großbritannien bleiben und das ist zunächst mal für uns wichtig, weil es Stabilität bedeutet. Wir leben in einer Zeit von Umbrüchen und deswegen ist nationale Stabilität schon auch ein Wert an sich.
Sagt Manfred Weber, der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Jetzt, da sich die Schotten für Großbritannien entschieden hätten, sei es wichtig, dass Wort gehalten werde, meint die grüne Europaabgeordnete Rebecca Hahn.
Dass die britischen Politiker, die Londoner, Cameron und Co., die den Schotten ja große Versprechen gemacht haben, wenn sie sich nicht für die Unabhängigkeit entscheiden, dass die diese Versprechen auch umsetzen.
Doch wenn die Schotten tatsächlich mehr Autonomie bekämen, dann könnte das separatistischen Regionen Schwung geben, zum Beispiel Katalonien und dem Baskenland in Spanien. Der Druck auf die Nationalstaaten wird steigen, Regierungen werden Regionen mehr Rechte zugestehen müssen, meint der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen.
Wir brauchen die Anerkennung kultureller Besonderheiten. Im Bildungssystem sicherlich einiges notwendig. Auch ökonomische Stärke. Also man braucht einen Territorialplan, der nicht nur die Zentren fördert, sondern auch die Randregionen.
Die schottische Entscheidung sei aber auch ein Fingerzeig für die britische Regierung, meint der konservative EU-Abgeordnete Manfred Weber. Denn Großbritannien will 2017 in einem Referendum über einen EU-Austritt entscheiden. Weber geht davon aus,
dass Großbritannien jetzt auch viel vorsichtiger mit dieser Frage umgehen soll, weil die Schotten darauf vertrauen, dass Großbritannien eben nicht die EU verlässt. Und das sollte auch London im Hinterkopf behalten.
Es gibt Stimmen in Brüssel, die mutmaßen, dass der Ausgang des schottischen Referendums die EU-freundlichen Kräfte auf der Insel stärken werde und sich Großbritannien deshalb in Zukunft eher für als gegen die EU entscheiden werde. Eine heiße Kiste würde das Referendum, wenn die Mehrheit der 5 Millionen Schotten für die EU und die Mehrheit der 60 Millionen Engländer, Waliser und Nordiren dagegen wären. Dann ging es nicht mehr nur um die Zukunft des Vereinigten Königreichs, dann ging es um die Zukunft der Europäischen Union.
Karin Bench aus Brüssel über Reaktionen und Hoffnungen auf das Nein der Schotten zur Abspaltung von Großbritannien. Jens-Peter Marquardt erklärt uns in seinem Kommentar nun, dass trotz der Niederlage der schottischen Abspaltungsbefürworter eines gewonnen ist. Niemand in London wird den Zug in Richtung auf mehr Föderalismus aufhalten können. Auch das Verdienst des heute zurückgetretenen Alex Salmond.
Alex Salmond hat seinen Lebenstraum nicht verwirklichen können, sein Land unabhängig zu machen. Sein Kampf ist jetzt zu Ende, er hat deshalb seinen Rücktritt erklärt. Dabei hat er viel erreicht. Er hat fast die Hälfte der Schotten für seine Position gewinnen können. Das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Da galten die Nationalisten als etwas wunderliche Kiltträger, die niemand ernst genommen hat. Und noch vor einem halben Jahr konnte sich weniger als ein Drittel vorstellen, für die Unabhängigkeit zu stimmen. Es ist Salmonds Verdienst, dass es am Ende doch so viele mehr geworden sind. Und es ist sein Verdienst, dass so viele Schotten zur Wahl gegangen sind wie nie zuvor. Der schottische Regierungschef hat seine Landsleute dafür begeistern können, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und nicht in politische Apathie zu verfallen, wie es mittlerweile in vielen Ländern Mode geworden ist. Mehr noch, Salmond hat dem Londoner Establishment Konzessionen abgerungen, die viel weiter gehen werden als die Rechte und Befugnisse, die Tony Blair seinerzeit an Regierung und Parlament in Edinburgh übertragen hat. Was jetzt zunächst als Panikreaktion der Westminster-Parteien auf Umfragen aussah, die einen Sieg der Unabhängigkeitsbewegung in Schottland vorhersagten, das könnte jetzt zu einer Revolution des politischen Systems in ganz Großbritannien werden. David Cameron hat heute versprochen, auch Walisern und Nordiren mehr Rechte einzuräumen und, das macht es besonders spannend, auch den Engländern, die bisher kein eigenes Parlament haben. Wie das am Ende aussehen wird, was dann letztlich wo entschieden wird, das ist noch ziemlich offen. Darüber wird es in den kommenden Wochen und Monaten auch sicher noch Streit geben. Aber niemand wird den Zug in Richtung Föderalismus aufhalten können. Großbritannien wird föderaler werden. Das politische System auf der britischen Insel wird moderner werden. Politische Entscheidungen werden dort fallen, wo die Wähler und Bürger leben und nicht zuallererst im fernen London. Großbritannien, das Mutterland der Demokratie, kann so erneut zu einem Vorbild für andere Länder in Europa werden. Vor allem für die, die es mit eigenen Unabhängigkeitsbewegungen zu tun haben. Auch wenn es für die schottische Unabhängigkeit nicht gereicht hat. Der 18. September 2014, der Tag des Referendums in Schottland, wird in die Geschichte eingehen. Als guter Tag für Großbritannien, aber auch als guter Tag für Europa. Alex Hammond hat sich heute als guter Verlierer erwiesen. Er, dessen Lebenstraum die Unabhängigkeit Schottlands war, hat das Urteil der Wähler akzeptiert und die hohe Wahlbeteiligung als Triumph für die Demokratie gefeiert. Er hat erklärt, Schotten und Engländer würden jetzt vereint das Land in die Zukunft führen. Das ist Fair Play in guter britischer Tradition und auch ein Vorbild in diesen Zeiten, in denen Regionalkonflikte häufig in Kriegen enden.
Jens-Peter Marquardt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt berichten wir über einen Verlierer, der wieder Sieger werden will. Aus ganz aktuellem Anlass wechseln wir nun über den Kanal ins Nachbarland Frankreich. Dort rührt ein politisch Abgestürzter das Werbetrömmelchen. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat sein Comeback angekündigt. Andreas Tesca in Paris. Hat sich der konservative Politiker inzwischen persönlich erklärt und was hat er vor?
Er hat sich persönlich erklärt, aber nur schriftlich. Er lässt im Moment seine Vertrauten sprechen. Er selbst hält sich noch zurück. Er will erst am Wochenende einen großen Fernsehauftritt hinlegen. Vorher geht er offenbar nicht vor die Mikrofone und die Kameras. Was er vorhat, ist, den Parteivorsitz der UMP, seiner konservativen Partei, zu übernehmen. Notgedrungen. Es gibt im Moment keinen Parteivorsitzenden und Sarko braucht die Partei für seinen eigentlichen Plan, nämlich 2017 bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich wieder anzutreten. Und dazu will er jetzt versuchen, das gesamte bürgerliche Lager hinter seiner Person zu sammeln.
Wie will er denn die von Affären geschüttete konservative Partei wieder erfolgreich machen?
Die Partei ist in der Tat von Affären erschüttert und auch von Machtkämpfen. Es gibt ein Ringen. Es gab eines zwischen dem zurückgetretenen Parteichef Copé und dem Möchtegern-Parteichef Fillon, den Parteichef nicht erobert hat. Es gibt so Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die jetzt die Chance gewittert hatten, die Partei zu übernehmen, aber niemand, der sie wirklich hätte führen können. Sarko kommt jetzt als Retter und sagt, ich mache das wie früher. Der Chef ist wieder da. Der Streit, der interne, ist erledigt und dann gehen wir in die Offensive. Und zumindest der harte Kern der ÖMP-Anhänger, der glaubt ihm das auch.
Wie beurteilen Sie denn seine Chancen im Kampf um den Parteivorsitz? Denn es wird ja wohl Kampfkandidaturen geben.
Den Parteivorsitz gewinnt er. Das wird ein Durchmarsch. Er ist der mit Abstand stärkste Kandidat. Er ist ein politisches Tier. Er hat ein unglaubliches Netz aufgebaut in seinem gesamten Lager. Das, glaube ich, ist nicht das Problem für Sarkozy. Den Parteivorsitz wird er erobern. Viel schwieriger wird der zweite Schritt. Die Partei hat zumindest im Moment in den Statuten stehen, dass es Vorwahlen gibt, um den Präsidentschaftskandidaten für 2017 auszuwählen. Und da trifft er dann auf die echte Konkurrenz. Parteivorsitz ist in Frankreich nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, wer Präsident wird. Und da wollen antreten der ehemalige Premier Fillon und der ehemalige Premier Juppé. Und da braucht Sarko eben auch mehr als nur den harten Kern der UMP. Da braucht er zunächst mal das gesamte bürgerliche Parteienlager und dann natürlich auch noch eine Mehrheit unter den Franzosen. Und da sieht das alles schon ganz anders aus. Sarko ist bekannt als Rechtsausleger, er ist bekannt als Spalter. Deswegen tritt er jetzt als Sammler auf. Aber die Frage ist, ob die Franzosen ihm das abnehmen werden.
Glauben Sie, da wird er überzeugend sein können? Denn die Franzosen haben ihn ja sehr enttäuscht, schon nach 5 Jahren Amtszeit in die politische Wüste geschickt.
Ja, nur hat er jetzt einen Nachfolger, der noch schlechter dasteht, als Sarkozy je dagestanden hat. Das ist natürlich die Chance. Wäre Hollande ein strahlender, erfolgreicher Präsident, dann hätte Sarkozy diesen Schritt gar nicht unternehmen können. Sarko wittert eine Chance. Er sieht einen Dreikampf kommen für 2017 zwischen Marine Le Pen auf der einen Seite, irgendeinem Sozialisten, Hollande oder einem anderen, und dann eben einem Bürger. Kandidaten. Und da rechnet er sich gute Chancen aus, gegen die anderen beiden dann eben doch durchzukommen.
Hollande ist dann weg vom Fenster?
Nein, der ist nicht weg vom Fenster. Der steht im Moment sehr, sehr schlecht da in der Mitte seiner Amtszeit. Bei Hollande wird alles darauf ankommen, ob er irgendwann mit seiner Reformpolitik wirklich Erfolge vorweisen kann. Und dann wird sich entscheiden, ob Hollande wieder antritt oder ob er möglicherweise seinem ja überaus beliebten, zumindest bis er Premierminister wurde, jetzigen Premier Valls den Vortritt zu lassen. Die Sozialisten sind dann aus dem Rennen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Wenn sie Erfolge haben, haben sie eine Chance.
2,5 Jahre nach seiner Wahlniederlage will es Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy politisch wieder wissen. Merci an Andreas Tesca in Paris. Jetzt kommen wir ins Inland. Nach den USA steigen nun auch Deutschland und Frankreich massiv in den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika ein. Entschuldigung. Mit einer gemeinsamen Luftbrücke wollen sie die von der Ebola-Epidemie betroffenen Länder versorgen. Die Bundeswehr werde bis zu 100 Soldaten und 4 Transallmaschinen in den gemeinsamen Stützpunkt Dakar im Senegal schicken, hieß es in Berlin. Von dort Andreas Teska.
Die Ebola-Krise nehme einen dramatischen Verlauf, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Multinationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation könnten der rasanten Entwicklung der Krise nicht Herr werden. Darum sei auch direkte Hilfe der einzelnen Länder nötig, sagte die Kanzlerin und machte eine konkrete Ankündigung.
Die Bundesregierung wird eine Luftbrücke aufbauen von Dakar, von der aus in alle 3 Länder, Sierra Leone, nach Liberia und auch nach Guinea, dann Lieferungen stattfinden können.
4 Transallmaschinen sollen dazu nach Dakar im Senegal verlegt werden, ergänzte das Verteidigungsministerium. Dazu 100 Bundeswehrsoldaten, die Maschinen fliegen und warten sollen. Die 4 Maschinen sollen allein den Transport innerhalb Westafrikas besorgen. Für Transporte von Europa zum Drehkreuz Dakar sollen andere Maschinen eingesetzt werden, zum Teil auch zivile Transporter. Auch Frankreich werde sich am Aufbau der Luftbrücke beteiligen. Fazit der Kanzlerin.
Wir tun alles, was in unserer logistischen und auch in unserer Kapazitätsmöglichkeit liegt, um hier zu helfen.
Noch gestern allerdings hatte etwa die Organisation Ärzte ohne Grenzen die Bundesregierung scharf kritisiert. Deutschland werde seiner Verantwortung in keinster Weise gerecht, hieß es da. Auch Bundespräsident Joachim Gauck ließ etwas verklausuliert diese Kritik anklingen, als er die heutigen Entscheidungen der Bundesregierung lobte.
Ich bin besorgt, dass wir möglicherweise das, was wir tun können, dass wir dies versäumten. Aber die Botschaften, die ich erhalte aus der Regierung, lassen mich hoffen. Und jetzt lassen Sie uns alle miteinander an die Menschen denken und für sie agieren.
Gauck sprach nach einem Treffen mit dem Präsidenten der Philippinen. Nach dem Wirbelsturm im vorigen Jahr habe es in Deutschland so wörtlich überwältigende Zeichen der Solidarität gegeben. Die Situation jetzt sei noch bedrohlicher, so der Bundespräsident. Und jetzt müsse alles Menschenmögliche getan werden, um den armen Menschen beizustehen, die ohne unsere Hilfe verloren wären, wie Gauck sagte. Auch das gehöre zu der aktiveren Rolle Deutschlands in der Welt, die der Bundespräsident zuletzt eingefordert hatte.
Angesichts dieser Situation ist es mir wichtig, dass wir uns alle in Deutschland bewusst machen, dass die Verantwortung, von der wir jetzt so intensiv geredet haben im zurückliegenden Jahr, die wir wahrnehmen wollen, nicht nur in unseren engen Grenzen, sondern darüber hinaus, dass wir genau zu dieser Verantwortung stehen. Wir blicken in die Welt hinaus, weil wir eine Verantwortung auch für Menschen im fernen Afrika empfinden.
Die Hilfsorganisationen in Deutschland berichten, dass das Spendenaufkommen angesichts von Ebola momentan noch nicht angestiegen sei. Und Bundespräsident Joachim Gauck forderte, nötig sei jetzt ein Zusammenstehen von Regierung und Bevölkerung.
Das war Andreas Reuter aus Berlin und dort bleiben wir. Winfried Kretschmann, der erste grüne Ministerpräsident, hat heute seine Partei geschockt und sich zum Teil wütende Kommentare eingehandelt. Für Baden-Württemberg hat er im Bundesrat als Zünglein an der Waage in letzter Minute einem Kompromiss im Asylrecht zugestimmt. Damit werden die Balkanstaaten Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien als sogenannte sichere Herkunftsländer eingestuft und künftig können Asylantragsteller aus diesen Ländern schneller abgeschoben werden. Nordrhein-Westfalen enthielt sich der Stimme. Andere rot-grün regierte Bundesländer votierten gegen das Gesetz, darunter Schleswig-Holstein. Über eine Bundesratsentscheidung, die die Grünen noch lange beschäftigen wird, berichtet Volker Schaffranke.
Die Grünen waren heute im Bundesrat das Zünglein an der Waage. Nur wenn ein grün regiertes Bundesland der umstrittenen Neuregelung im Asylrecht zu den sogenannten sicheren Herkunftsländern zustimmen würde, wäre das Gesetz beschlossen und die Große Koalition mehr als nur zufrieden. Bis spät in die Nacht wurde mit der Bundesregierung über Kompromisse verhandelt. Die grüne Parteispitze sagte am Morgen noch immer Nein. Doch Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, stimmte im Bundesrat letztlich zu.
Es war ein schwieriger Abwägungsprozess. Auch für mich persönlich war das eine sehr schwierige Entscheidung. Gleichzeitig respektiere ich auch alle, die in ihrer Abwägung zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
Flüchtlinge aus Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, die bei uns Asyl beantragen, können künftig schneller abgeschoben werden. Kretschmann hat dem Kompromiss nur zugestimmt, weil er für andere Flüchtlingsgruppen erhebliche Verbesserungen bei der Bundesregierung erreichen konnte. Künftig dürfen sich Asylbewerber nach 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland hier auch frei bewegen. Ihre Arbeitsaufnahme wird erleichtert und sie bekommen ihre Unterstützung schneller in bar ausgezahlt und nicht nur als Sachleistung.
Es geht darum, die Lebenssituation von Flüchtlingen bei uns im Land ganz konkret zu verbessern und den Kommunen Hilfestellung anzubieten.
Thorsten Albig, SPD-Ministerpräsident der rot-grünen Regierung in Schleswig-Holstein, zeigte sich tief enttäuscht. Sinti und Roma in den 3 Balkanstaaten würden weiter diskriminiert und hätten nun auch in Deutschland keinen Schutz mehr. Zudem sei die Argumentation Kretschmanns zynisch, wenn man Flüchtlinge in gut und schlecht aufteile.
Die Tinte, mit der dieser Kompromiss geschrieben wurde, sie kommt gerade aus dem Gefrierschrank. Es lässt einen frieren. So ein Kompromiss wird Schleswig-Holstein nicht zustimmen.
Auch die eigene Partei sieht in Kretschmann eher einen Buhmann. Der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter kann dessen Alleingang nicht nachvollziehen.
Es wurde zu wenig erreicht, als dass man von einem Kompromiss wirklich sprechen konnte. Es gab einige kleine Zugeständnisse. Und diese Zugeständnisse rechtfertigen in meinen Augen nicht die Zustimmung.
Auch die Grüne Claudia Roth, die sich im Bundestag vehement gegen die Regelung der sogenannten sicheren Herkunftsländer ausgesprochen hatte, hat für die Entscheidung Baden-Württembergs überhaupt kein Verständnis.
Ich glaube, das ist ein ziemlich rabenschwarzer Tag für unser Grundrecht auf Asyl, weil es weiter ausgehöhlt wird. Das ist ein schlechter Tag für Gruppen wie die Roma.
Eines ist sicher, diese Bundesratsentscheidung wird die Grünen noch lange beschäftigen.
Volker Schaffranke für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Menschen stehen auf gegen Hass und Unrecht. Tausende Muslime folgten heute diesem Motto beim bundesweiten Aktionstag der Moscheegemeinden, der 2000 Moscheegemeinden, auch in Bielefeld. Von dort Uta Brömmelmeier.
Die Türen der Moschee sind weit geöffnet. In dem großen Gebetsraum mit rotem Teppich und Ornamenten an den Wänden knien die muslimischen Männer nieder, stehen auf, um wieder niederzuknien und mit dem Kopf den Boden zu berühren. Nichts erinnert heute an den Brandanschlag, den es genau hier vor 4 Wochen gegeben hatte. Zusammengekommen sind heute alle hier, um sich von Hass und Gewalt zu distanzieren. Die betenden Männer sind hochkonzentriert. Erol Pürlü vom Verband Islamischer Kulturzentren ist aus Köln angereist. Er sagt, worum es in diesem Gebet geht.
Es ist ein Friedensgebet, wo wir uns den Frieden für alle Menschen wünschen. Inhaltlich kann man das so zusammenfassen.
Einige haben sich schick gemacht an diesem besonderen Tag. Sie tragen einen Anzug mit Krawatte, andere beten in Jeans und T-Shirt. Alle haben sie die Schuhe aus. Die muslimischen Frauen sind in einem Gebetsraum nebenan. Das sehen die Regeln beim islamischen Gebet so vor. Nach dem Freitagsgebet gehen die Muslime in den Hof. Dort stehen mehrere Zelte, es wird gegrillt, überall riecht es nach leckerem Essen. Landesarbeits- und Integrationsminister Guntram Schneider ist seit Beginn des Freitagsgebetes auch da. Auch er will ein Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander, für Toleranz, gerade jetzt.
Doch einige Ereignisse der letzten Zeit, denken Sie an die sogenannte Scharia-Polizei in Wuppertal, denken Sie an Brandanschläge auf Moscheen, aber auch auf Synagogen, dazu geführt haben, dass der Islam in der Öffentlichkeit diskreditiert wird.
Die Muslime wollen sich öffentlich von Gewalt und Hass distanzieren. Deshalb gibt es heute diesen Aktionstag. Deshalb kommen auch Andersgläubige heute in die Moschee und essen und trinken gemeinsam mit den Muslimen, wie das Ehepaar Günther und Gerda Seib.
Es fördert Toleranz, man versteht sich besser. Es gibt auch was Gutes zu essen. Ja, das ist auch wichtig. Ja.
Und für mich ist es gerade eben auch wichtig, Menschen mit einer anderen Herkunft, anderen Religion, besonders als Christin, auch mit zu unterstützen.
Diese Unterstützung ist spürbar. Die Stimmung ist gut. Auch bei Integrationsminister Schneider. Er erzählt, dass seine Vorzimmerdame eine Muslimin ist und auch einen Schleier trägt. Auf die Frage, ob das für ihn komisch war, schüttelt er den Kopf.
Meine Großmutter aus Pommern hatte auch immer ein Kopftuch um. Und dies war damals in Iselhorst, einem Stadtteil von Gütersloh, heute auch kein Problem. Warum soll das heute für mich ein Problem sein?
Eine Veranstaltung, bei der sich viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Glaubensrichtungen, Männer und Frauen, alt und jung, getroffen haben. Alle mit einem Wunsch, dass der Terror in dieser Welt aufhört.
Wir gehen in den Irak. Frankreich hat sich den USA angeschlossen und Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat bombardiert. Die Angriffe sollen die kurdischen Milizen unterstützen. Die Bundeswehr schickte inzwischen 7 weitere Soldaten in die dortigen kurdischen Autonomiegebiete zur Unterstützung. Aus Kairo, Clemens Fehrenkott.
16 Uhr Nachrichten im irakischen Staatsfernsehen. Der Sprecher verliest die Meldung vom Eingreifen Frankreichs nach den USA, der zweiten westlichen Macht, in den Kampf des Landes gegen den IS. Französische Kampfflugzeuge haben heute am Freitag die IS-Stellungen im Norden des Irak angegriffen. Der zweite französische Fernsehkanal meldete heute, dass bei dem Luftangriff ein Lager des IS im Nordosten des Landes bombardiert worden sei. Dazu blendete das irakische Staatsfernsehen Luftaufnahmen ein, die mehrere Gebäude eines mutmaßlichen IS-Versorgungslagers in der lasergestützten Zielerfassung der französischen Kampfjets zeigten. Insgesamt hätten 2 Maschinen 4 Angriffe auf das Depot der Terrormilizen in Somar geflogen, rund 20 Kilometer südwestlich von Mosul entfernt. Der IS hatte im Juni die Millionenstadt Mosul erobert und versucht seitdem, sein Territorium in Richtung des Gebiets der angrenzenden kurdischen Regionalregierung in Erbil auszudehnen. Unterdessen musste der IS einen erheblichen Rückschlag bei der Absicherung seiner Eroberungen in den großen sunnitischen Provinzen im Westen und Norden des Landes hinnehmen. Die Stammesführer aus allen 6 sunnitischen Provinzen des Irak trafen heute in Bagdad zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Sie verpflichteten sich dort zum gemeinsamen Kampf gegen die sunnitische Terrormiliz IS. Einer der Stammesführer sagte gegenüber dem irakischen Fernsehen: Wir haben heute beschlossen, die irakische Armee und die Polizei zu unterstützen. Wir werden ihnen beim Vorrücken gegen den IS helfen und ihnen durch unsere Bürgerwehren der Stämme in Ninive oder Saladin den Rücken frei halten. Jeder Stamm wird dafür verantwortlich sein, den Bodentruppen der Armee die befreiten Gebiete zu sichern und ihnen den Rücken freizuhalten, damit sie weitere Gebiete vom IS zurückerobern können. Für den neuen Ministerpräsidenten des Landes, Haider al-Abadi, wäre das ein großer Erfolg, wenn die einflussreichen sunnitischen Stammesführer ihre tiefsitzende Abneigung gegen die schiitisch dominierte Zentralregierung in Bagdad überwinden würden. Für den IS hingegen wäre ein aktives Eingreifen der sunnitischen Stämme an den Kämpfen eine ernste Gefahr, denn die Terrormilizen halten im Irak nahezu ausschließlich sunnitisches Gebiet besetzt.
Und nun zum größten Börsengang aller Zeiten. Der chinesische Online-Händler Alibaba hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Das ist ein Anstieg von 40% hat die Aktie gemacht vom Ausgabepreis von $68 auf rund $96. Insgesamt hat das Unternehmen 368 Millionen Anteilsscheine ausgegeben, Volumen 25 Milliarden Dollar. Aus New York, Kai Clement.
Der erste Kurs für die Alibaba-Aktie ließ viel länger auf sich warten als ursprünglich angenommen. Um 9:30 Ortszeit läuteten 8 Alibaba-Kunden die Glocke an der Wall Street zum Börsenauftakt, nicht etwa Unternehmensgründer Jack Ma, und dann passierte erstmal nichts. Umso mehr aber hinter den Kulissen. Ein riesiges Interesse der Investoren und eine fieberhaft arbeitende New Yorker Börse. Dann der Paukenschlag nach fast 2,5 Stunden Wartezeit. Der Handel beginnt bei $92,70, fast 72 Euro. Das ist gut ein Drittel über dem gestern festgelegten Erstausgabepreis. Zuvor schon gingen die Prognosen der New Yorker Börse kontinuierlich in die Höhe. Unternehmensgründer Jack Ma sagt, für ihn sei ein Traum wahr geworden. Nie habe er gedacht, an der Wall Street zu stehen. Nun steuert er auf den größten Börsengang überhaupt zu. Er formuliert nochmal sein Credo, das schon Amazons Chef Jeff Bezos groß gemacht hat: Versuche den Kunden glücklich zu machen, nicht den Chef. Try to make your customer happy instead of make your boss happy. Manche Analysten halten die Aktie ungeachtet des großen Zuspruchs für ein Risiko. Einer der viel diskutierten Punkte, one share, one vote, also eine Aktie, eine Stimme, das gilt bei Alibaba nur bedingt. Lang gediente Führungskräfte können die Mehrheit des Verwaltungsrates nominieren und sichern so ihren Einfluss. Alibaba, das ist eine Mischung aus PayPal, Amazon und eBay. Gestartet in Jack Ma's Wohnung, beschäftigt das Unternehmen heute 25.000 Mitarbeiter. Es profitiert von den Wachstumsmärkten China mit weit über 1 Milliarde Menschen und dem zunehmenden Internethandel.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich bin Jochen Zierhut.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.